2.
Kurz nach 10 Uhr mit Reflexen. Der österreichische Schriftsteller Jean Améry war einer der großen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Ein wacher und sensibler Geist, der seine Zeit kritisch analysierte und in stilistisch blendenden Essays beschrieb. Morgen am 31. Oktober jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Günter Keindelsdorfer erinnert an den Autor und fragt nach Amérys Aktualität heute.
Die Nachricht schlug in der literarischen Welt wie eine Bombe ein. Am 17. Oktober 1978 nahm sich der Schriftsteller Jean Améry im Salzburger Hotel Österreichischer Hof, heute Hotel Sacher, mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Die Nachrufer in Funk und Feuilletons äußerten sich bestürzt über den Freitod des 66-Jährigen, der als einer der brillantesten Stilisten deutscher Sprache galt und gilt.
Ich würde ihn durchaus im gleichen Atem nennen mit Adorno, mit Hannah Arendt,
meint Améry's Biografin Irene Heidelberger-Leonard. Sie hat im Verlag Klett-Cotta eine neunbändige Jean Améry-Werkausgabe herausgegeben.
Ich bin zu meinem Glück sehr früh auf Jean Améry gestoßen.
Robert Menasse, Schriftsteller und Stifter des Jean-Améry-Preises für Essayistik.
Ich habe 1973 eine Lesung von Jean-Améry in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur erlebt. Ich muss gestehen, ich habe damals noch nichts von ihm gelesen gehabt, aber der Auftritt von ihm war so faszinierend, dass ich dann begonnen habe, nach und nach so ziemlich alles von ihm zu lesen, weil ich plötzlich das Gefühl gehabt habe, ich habe in einer vorbildlosen Welt plötzlich sowas wie ein Vorbild gefunden.
Jean Améry, Jahrgang 1912, geboren in Wien.
Aus einer biografischen Selbstauskunft des Autors.
Studium von Philosophie und Literatur dort selbst. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, Emigration nach Belgien. Während des Krieges Anteilnahme an der Widerstandsbewegung in diesem Lande. 1943 Verhaftung durch die Gestapo und Deportation nach verschiedenen deutschen Konzentrationslagern, darunter Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen. Seit der Befreiung 1945 freier Schriftsteller und Journalist.
Améry's Texte setzen Maßstäbe bis heute. Ob er sich in einem seiner berühmten Essays mit der Erfahrung der Folter auseinandersetzt, der er als Widerstandskämpfer in einem Verhörkeller der SS ausgesetzt war, ob er seine Erlebnisse als Häftling in deutschen Konzentrationslagern reflektiert oder ob er sich in den 1960er und 70er Jahren mit den unerfreulichen Aspekten der Condition humaine auseinandersetzt, mit dem Älterwerden oder mit dem Thema Freitod. Améry's Texte sind Klassiker. Klassiker eines der Aufklärung verpflichteten philosophischen Ressentiments. Auch der Wiener Schriftsteller Robert Schindl ist ein begeisterter Leser der Améry'schen Texte.
Na, erstens hat er eine unvergleichlich eigene Sprache, einen eigenen Sound in der ganzen Art zu schreiben, vor allem als Essayist. Ich schätze ihn als, muss ich ehrlich sagen, als Romancier nicht so sehr als Essayist. Also, da ist er ganz unvergleichlich in der ganzen Art und Weise, wie er biografisches, philosophisches und soziologisches, gesellschaftskritisches miteinander vermengt und zu ganz schlüssigen Ergebnissen kommt, die manchmal direkt evident sind.
Améry's Stil in seiner Brillanz, in seiner Schärfe, in seiner Schonungslosigkeit, aber auch in seiner Eleganz, in seiner Unangestrengtheit ist in der Tat unnachahmlich.
Täglich morgens kann ich beim Aufstehen von meinem Unterarm die Auschwitz-Nummer ablesen. Das rührt an die letzten Wurzelverschlingungen meiner Existenz. Ja, ich bin nicht einmal sicher, ob es nicht meine ganze Existenz ist. Dabei geschieht es mir annähernd wie einst, als ich den ersten Schlag der Polizeifaust zu spüren bekam. Ich verliere jeden Tag von Neuem das Weltvertrauen.
In der breiten Öffentlichkeit genießt Jean Améry längst nicht jenes Renommee, das ihm, ginge es nach der Brillanz seiner Texte, eigentlich zukommen müsste. Ein bloßer Writer's Writer ist er aber auch nicht, wie der Hamburger Améry-Bewunderer Jan-Philipp Remzma differenziert.
Ich denke, dass Améry
was einzelne Texte von ihm anging, nie ein vergessener Autor war. Also wer immer sich mit dem Thema politischer Gewalt, Traumatisierung beschäftigt hat, kam um Jean Améry nicht herum.
In seinen Texten, aber auch in Interviews hat Jean Améry immer wieder Auskunft über sich und seine Biografie gegeben.
Mein Vater war ein in Hohenems, Vorarlberg, geborener Volljude. Ich habe ihn nicht gekannt, denn ich wurde 1912 geboren und 1914 rückte er als Tiroler Kaiserjäger in die Armee der österreichisch-ungarischen Monarchie ein. 1916 kam er im Kriege um.
Die früher in Brüssel, heute in London lehrende Germanistin Irene Heidelberger-Leonhard hat 2004 eine richtungsweisende Améry-Biografie vorgelegt. Titel: Revolte in der Resignation.
Er wuchs unter vielen, vielen Frauen auf, mit den Tanten, alle Schwestern seiner Mutter. Die Mutter hat ihn, so Améry selber, abgöttisch geliebt. Aber für sein Selbstbewusstsein hat sie nicht gesorgt. Ihr Motto war: Aus dir wird nie etwas werden.
Beinahe könnte es so aussehen, als sei meine Mutter ein reaktionäres Luder gewesen. Sie war es keineswegs. Sie hasste die Arbeiter nicht. Eine Einstellung, die um 1918 in bürgerlichen Kreisen Wiens höchst verbreitet war. Wovon wir um diese Zeit lebten, weiß ich nicht mehr genau. Ich sehe nur eine recht ordentliche Wohnung in der kleinen Neugasse im 4. Wiener Gemeindebezirk, erinnere mich deutlich an den Tag, an dem das elektrische Licht eingeleitet wurde, eine Sache, die mir höchst zauberhaft erschien und die ich auch später nie begriffen habe.
1957 brachte Jean Améry im Brüsseler Exil seine Jugenderinnerungen zu Papier. Ein Schuss Nostalgie klingt da immer wieder durch.
Von großer Bedeutung waren für mich immer die wechselnden Dienstmädchen. Ich habe sie als Kind wie Mütter geliebt. Alle, wie sie da waren, die Mitzis, Lintschis, Fannis, habe als 15-Jähriger mit ihnen geschlafen und habe sie später, als sie schon längst keine Dienstmädchen mehr waren, sondern Servierfräuleins in unseren diversen verunglückten Pensionsbetrieben, systematisch gegen die Mutter in Schutz genommen.
Es ist kein glanzvolles Milieu, in das Hans Meyer, wie er damals noch hieß, hineingeboren wurde. Assimiliertes Judentum, proletarisierte Mittelschicht. Die Zeiten sind hart nach dem Ersten Weltkrieg. Die Mutter übersiedelt mit den Buben nach Ischl. Im Gasthof zur Stadt Prag versucht sie sich als Pensionswirtin.
In Bad Ischl ging Hans Meyer, so sein bürgerlicher Name, auch in die Volksschule und war zunächst völlig integriert in dieser kleinbürgerlich-bäuerlichen Idylle.
Es fehlte nicht an Volkstum und Brauchtum, an gottverdammter Kernigkeit, an treulich-traulichem und munterer Barbarei. Fast jeden Samstagabend gab's Musik bei uns, in Gaststube und Küche. Zwei Geigen nebst Ziehharmonika oder Geige und Zither, manchmal auch vier Mundharmonikas. Süße, barock und orgelhaft klingende Fotzhobeln. In der Schank war frisch angeschlagen, das Bier floss in weißen Schaumströmen, in halbe Liter Gläsern wurde der goldgrüne, saure Most ausgeschenkt. Im heißen Bierdunst der Stube drehten sich die Paare im Ländler, im Steirer und Bohrischen.
Im September 1926 ziehen Jean Améry und seine Mutter zurück nach Wien. An der Universität war der Schulabbrecher Améry nie inskribiert. Als freier Hörer besucht er philosophische und literarische Vorlesungen. Der junge Mann gerät in den Bann des Neopositivismus und wird zum politischen Aktivisten.
Ich wollte ein Feind der Nazis sein und mengte mich frisch fröhlichen Schlägereien, die damals ständig auf der Wiener Universität stattfanden.
Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland beginnt die Hatz auf Juden, Sozialisten, Christlichsoziale und andere Gegner des neuen Regimes. Hans Meyer, wie Jean Améry damals noch heißt, kann sich in seiner Geburtsstadt Wien nicht länger sicher fühlen. Zusammen mit seiner Frau ergreift er die Flucht. In einem überfüllten Zug, ohne Geld und gültige Papiere, geht es nach Köln. Ein Menschenschmuggler schleust das Paar über die grüne Grenze nach Belgien.
Ich war ein christlich erzogener Österreicher und war es doch nicht, nicht mehr. Die Mehrheit, überwältigende nicht nur des Deutschen, sondern auch meines eigenen österreichischen Volkes, hatte mich ausgestoßen aus der Gemeinschaft.
Nach der Besetzung Belgiens durch deutsche Truppen schließt sich Jean-Marie in Brüssel einer kommunistischen Widerstandsgruppe an.
Es war also eine österreichische Gruppe,
erklärt Amaries Biografin Irene Heidelberger-Leonard.
Dort verfasst er unter seinem Decknamen Roger Lipens mit einer jungen Deutschen namens Marianne Brandt eine vierseitige Widerstandszeitung namens Die Wahrheit. Die Zeitung wurde vervielfältigt und als Agitationsmaterial gezielt unter die Arbeiter und Soldaten verbreitet.
Die Juden wurden gejagt, gestellt, verhaftet, deportiert, weil sie Juden waren und nur darum. Ich wollte, so würde es mir rückblickend erscheinen, nicht als Jude festgehalten werden vom Feind, sondern als Widerständler. Letztes absurdes Unternehmen, einem Kollektivgeschick zu entlaufen. So verteilte ich wirkungslose Flugblätter unter Lebensgefahr, aber im falsch stolzen Bewusstsein, ich sei ein Kämpfer und gehörte nicht jenen, die sich blökend wie die Schafe zur Schlachtbank führen ließen.
Am 23. Juli 1943 wird Jean-Marie zusammen mit Marianne Brandt von der Gestapo verhaftet. Tod den SS-Banditen und Gestapo-Henkern steht auf den Flugblättern, die bei den beiden gefunden werden.
Wer mit Schriftzeug solcher Art von den Männern in Ledermänteln mit vorgehaltenen Pistolen angehalten wurde, der konnte sich keinerlei Illusionen machen,
schreibt Amerie Jahrzehnte später. Marianne Brandt wird von der Gestapo ermordet. Jean-Marie wird zunächst im Gestapo-Hauptquartier in der Avenue Louise verhört, dann bringt man ihn in das KZ Brendonck, auf halber Strecke zwischen Brüssel und Antwerpen gelegen.
Dort geschah es mir,
hielt Amerie später fest.
Die Tortur.
Ameries Essay über die Tortur ist bis heute sein berühmtester Text. Ausführlich beschreibt er die Foltermethode, die sich die Gestapo für Häftlinge wie ihn ausgedacht hat. Eine Hängevorrichtung, an der das Opfer an den Armen aufgehängt und hochgezogen wird. Eine Zeit lang, schreibt Amerie, kann sich der Häftling mit Muskelkraft noch in der Halsschräge halten, aber nur für kurze Zeit.
Was mich betrifft, so musste ich ziemlich schnell aufgeben. Und nun gab es ein von meinem Körper bis zu dieser Stunde nicht vergessenes Krachen und Splittern in den Schultern. Die Kugeln sprangen aus den Pfannen. Dazu prasselten die Hiebe mit dem Ochsenzimmer auf meinen Körper. Es wäre ohne alle Vernunft, die mir zugefügten Schmerzen beschreiben zu wollen.
Ameries Resümee: Der Gefolterte ist nur noch Körper, sonst nichts.
Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert. Unauflöslich ist die Folter in ihn eingebrannt.
Was Jean-Marie geschrieben hat über die Folter.
Robert Menasse, Schriftsteller.
Also ich glaube, dass das wirklich einer der ganz, ganz großen definitiven Antworten auf eine grundsätzliche Menschheitsfrage ist, nämlich die Frage der Menschenwürde, der physischen Unantastbarkeit der Menschenwürde, der Frage, was passiert, wenn man die Menschenwürde bricht, wie schnell das geht. Also ich glaube, im Hinblick auf diese Fragestellungen ist es ein definitiver Text.
Eindringlich beschreibt Jean-Marie in »Die Tortur« den Verlust des Weltvertrauens, den der Gefolterte erleidet.
Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Die Schmach der Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Es ist noch immer nicht vorbei. Ich baumle noch immer, 22 Jahre danach, an ausgerenkten Armen über dem Boden, keuche und bezichtige mich.
Im Folterkeller von Brendonck begann Ameries Leidensweg. Er führte ihn weiter nach Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen. In seinem Essayband »Jenseits von Schuld und Sühne«, in dem auch der Torturtext enthalten ist, in diesem Essayband hat Amerie 1966 von seinen Erfahrungen in den deutschen Todeslagern berichtet. Eindrucksvoll ist der sachliche Tonfall, in dem er seine Erlebnisse reflektiert. Die Angst vor dem Tod haben die Häftlinge in den Lagern rasch verloren, schreibt Amerie.
Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich achtlos über aufgehäufte Leichen stieg und wir alle zu schwach und zu gleichgültig waren, um die Verstorbenen auch nur aus der Baracke hinaus ins Freie zu schleppen. Wenn ich von mir persönlich sprechen darf, sei hier die Versicherung abgegeben, dass ich mich niemals für besonders tapfer hielt und es wahrscheinlich auch nicht bin. Dennoch, als man mich einmal aus der Zelle holte und mir der SS-Mann die freundliche Versicherung abgab, ich sollte jetzt erschossen werden, nahm ich das mit vollkommenem Gleichmut auf. »Jetzt hast du wohl Angst«, sagte der Mann zu mir, der sich einfach seinen Spaß machte. »Ja«, antwortete ich, »aber mehr aus Gefälligkeit. In Wahrheit hatten wir keine Angst vor dem Tode.«
Also die Frage, ob Amerie in eine Reihe mit den Großen der sogenannten Holocaust- oder Shoah-Literatur steht, wie etwa Imre Kertész oder Ruth Klüger oder Primo Levi, ist zweifelsohne mit Ja zu beantworten.
Stefan Steiner, Literaturwissenschaftler und Amerie-Experte.
Natürlich nimmt er einen ganz besonderen Stellenwert ein, und das zeigt sich ja auch daran, dass sowohl Imre Kertész als auch Primo Levi einen Dialog mit ihm aufgenommen haben. Also in beider Werk spielt Amerie eine große Rolle in Zustimmung und in Ablehnung seiner Thesen. Worauf man vielleicht aber doch hinweisen sollte, ist, dass Amerie viel früher als andere zu einer gewissen Abstraktion fähig war.
So weist Jean Amerie, Auschwitz-Nummer 172364, in seinem Essay zurück, dass die Häftlinge in den Todeslagern irgendetwas lernen hätten können.
Wir sind in Auschwitz nicht weise geworden, sofern man unter Weisheit ein positives Wissen von der Welt versteht. Nichts von dem, was wir dort erkannten, hätten wir nicht schon draußen erkennen können. Wir sind im Lager auch nicht tiefer geworden, sofern die fatale Tiefe überhaupt eine definierbare geistige Dimension ist. Dass wir in Auschwitz auch nicht besser, nicht menschlicher, nicht menschenfreundlicher und auch nicht sittlich reifer wurden, versteht sich, glaube ich, am Rande.
Nach der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Terror kehrte Jean Amerie nicht nach Wien zurück. Er sah keine Veranlassung dazu, obwohl es ein Angebot gab, am Wiederaufbau des Wiener Volksbildungswesens mitzuwirken. Amerie blieb in der belgischen Hauptstadt. Hier änderte er unmittelbar nach dem Krieg auch seinen Namen. Von Hans Meyer durch Umstellung der Buchstaben M, A, Y, E und R in Jean Amerie.
Und hier stehen wir vor dem Haus in der Avenue Gauguin in dem Stadtteil Uccle aus Brüssel, Nummer 56, ein sehr bescheidenes Einfamilienhaus, wo er auf dem zweiten Stock gelebt hat. Das war seine erste wirkliche Wohnung nach vielen möblierten Zimmern. Und dort hat er also mit Maria Amerie etwa 15 Jahre gelebt.
Ameries Biografin Irene Heidelberger-Leonard hat sich intensiv mit Leben und Werk des bedeutenden Exilschriftstellers auseinandergesetzt. Bis zu seinem Freitod 1978 lebte Amerie in Brüssel.
Was meine Person angeht, verhält es sich so, dass ich zwar ein deutschsprachiger Schriftsteller bin, aber nun schon seit fast 4 Jahrzehnten im französischen Geistesraum lebe, eine zufällige Lebenstatsache, die es mit sich bringt, dass mir die intellektuelle Szene Frankreichs besser bekannt ist als die deutsche. Objektiv ist der Sachverhalt der, dass in der Tat, es möge uns das so passen oder nicht, die wesentlichen Denkimpulse seit Ende des Zweiten Weltkriegs von Frankreich ausgingen. Existenzialismus, Strukturalismus, neue Kritik, neuer Roman, absurdes Theater, das kam nun eben alles aus Frankreich.
Auch wenn er die Rückkehr nach Österreich verweigert hat, Jean Amerie blieb seinem Geburtsland verhaftet, wie Irene Heidelberger-Leonard feststellt, mit tiefen, naturgemäß ambivalenten Gefühlen.
Er hat Österreich geliebt, er hat Österreich gehasst, er hat Österreich verachtet, aber er konnte nicht ohne die Idee von Österreich sein. Es war eine unglückliche Liebe zu Österreich. Aber alles, was Österreich anging, ging ihn etwas an, war ihm ungeheuer wichtig, auch wenn es mit größter Distanz verfolgt hat.
Wie viel Heimat braucht der Mensch?
Fragte Amerie in einem seiner Essays. Vielleicht wird das nur dem Exilierten wirklich deutlich, was das verpönte Wort bedeutet, Heimat.
In der Heimat leben heißt, dass sich vor uns das schon Bekannte in geringfügigen Varianten wieder und wieder ereignet. Das kann zur Verödung und zum geistigen Verwelken im Provinzialismus führen, wenn man nur die Heimat kennt und sonst nichts. hat man aber keine Heimat, verfällt man der Ordnungslosigkeit, Verstörung, Zerfahrenheit. Heimat ist Sicherheit, sage ich. In der Heimat beherrschen wir souverän die Dialektik von Kennen, Erkennen, Trauen, Vertrauen. Da wir sie kennen, erkennen wir sie. Und wir getrauen uns zu sprechen und zu handeln, weil wir in unsere Kenntnis Erkenntnis begründetes Vertrauen haben dürfen.
Auch dieser Text, Wie viel Heimat braucht der Mensch, ist längst zum Klassiker geworden. Und auch in diesem Text verbindet Amery philosophisches Raisonnement mit reflektierenden Erinnerungen an persönliches Erleben.
Die Öffnung auf die Welt hin, die Emigration uns gab. Ich weiß sie mir zu schätzen. Ich ging ins Ausland und kannte von Paul Éluard nicht mehr als den Namen, aber einen Schriftsteller, der Karl Heinrich Waggerl heißt, hielt ich für eine wichtige literarische Figur. Ich habe 27 Jahre Exil hinter mir und meine geistigen Landsleute sind Proust, Sartre, Beckett. Nur bin ich immer noch überzeugt, dass man Landsleute in Dorf- und Stadtstraßen haben muss, wenn man der Geistigen ganz froh werden soll, und dass ein kultureller Internationalismus nur im Erdreich nationaler Sicherheit recht gedeiht. Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben.
Das konnte nur einer konstatieren, der seine Heimat für immer verloren wusste. In Belgien hat Jean Amery, wie er es einmal formulierte, sein immerwährendes Exil gefunden.
Das immerwährende Exil, das ich wählte, war die einzige Authentizität, die ich mir erringen konnte.
Der lebenslange Exilant Jean Amery verkörperte einen Typus von Intellektuellen, wie es ihn heute kaum noch gibt. Ein virtuoser Stilist, ein kritischer Analytiker der Zeitläufe, von der französischen Aufklärung und vom Existenzialismus ebenso geprägt wie vom Neomarxismus des 20. Jahrhunderts. Ein wacher, sensibler und nervöser Geist, der sich kritisch vor allem auch mit Claude Lévi-Strauss und dem französischen Strukturalismus auseinandersetzte.
Mir ist nicht nur die sich wieder hervordrängende Heidegger-Nachfolge, sondern auch so eine ganz anders geartete, sich suprarationalistisch gebärdende, aber in ihren Auswegen geradenwegs in den miserabelsten alten Irrationalismus hineinführende Denkrichtung wie der französische Strukturalismus, der ja neuerdings auch in Deutschland seine ebenso verschworenen wie verworrenen Anhänger hat, zutiefst verdächtig, sobald er sich von der Linguistik, über die ich mir kein Urteil erlaube, hinaufschwingt zur philosophischen Anthropologie.
Gegen den Strukturalismus zog Jean Amery in den 1970er Jahren mit immer neuen Attacken zu Felde.
Was vor rund 20 Jahren als Strukturalismus hervortrat und was natürlich längst sich differenzierte, ramifizierte und auch von uns nicht mehr unüberlegt unter einen Hut gestopft werden darf. Ich meine Erscheinungen wie Michel Foucault, den Psychoanalytiker Jacques Lacan oder was im Gefolge der strukturalistischen Welle als Nouvelle Kritik im Gegensatz zur alten sich nicht ohne Insistenz empfahl. Es ist in meinen Augen durchtränkt vom Irrationalismus. Nehmen wir nur den sehr berühmten Michel Foucault als Beispiel. Sein Hauptwerk, Les Mots et les Choses, im Deutschen Die Ordnung der Dinge, brillant geschrieben, voll von geistreichen Einfällen, erschien mir gleichwohl immer nur als eine Art von Spengerscher Kulturphilosophie, ein Werk, das strotzt von undefinierten und zudem noch polyvalent gebrauchten Begriffen, dem man sich nur hermeneutisch annähern kann, nicht analytisch, was allemal ein schlechtes Zeichen ist.
Dem Philosophen Jean Amery ging es um die Rettung des Humanen, so gefährdet dieses immer wieder auch sein mochte. Der Amery-Kenner Stefan Steiner betont die grundsätzliche Offenheit des Amery'schen Denkens. Es sei Amery nicht darum gegangen, so etwas wie eine geschlossene Denkkathedrale zu errichten.
Amery hat sehr vieles mit großer Dezidiertheit und großer Radikalität gesagt. Und ich glaube, das sind Denkangebote. Es sind Denkangebote, denen man sich aussetzen soll, denen man nicht immer folgen muss und die letztlich den Leser und die Leserin ins Offene führen müssen.
Seine Leserinnen und Leser ins Offene zu führen, auch existenziell, darum ging es Jean Amery wohl auch mit seinem bis heute umstrittensten Text.
Es gibt ein Buch von Jean Amery, Das finde ich eigentlich hochproblematisch, weil es so überzeugend ist, weil es so klar ist, weil es so verführerisch im Denken ist, weil es eigentlich einen mitnimmt in Gefilde, wo man wirklich nicht mehr hin will. Das ist das Buch Hand an sich legen. Seine Argumentation für den Freitod.
Der Band Hand an sich legen hat gewaltiges Aufsehen erregt, nachdem er im Herbst 1976 erschienen ist. Amery selbst sprach von einem Werther der 70er Jahre.
Soweit ich blicke, ich sehe nirgendwo, mit quantitativ geringfügigen Ausnahmen philosophischer Schulen oder philosophierender Individuen wie Epikur, Seneca, Diderot, dass der Freitod anerkannt würde als das, was er ist. Ein freier Tod eben. Und eine hochindividuelle Sache.
Ich würde es nicht nur auf Selbstzerstörung reduzieren. Es hat einerseits etwas mit seinem Freiheitswahn zu tun, mit der absoluten Überzeugung, dass der Mensch selbstbestimmt ist, dass der Mensch sich selbst gehört und dass der Mensch sich in diesem Sinne auch selbst aus der Welt schaffen kann und darf, nicht unbedingt soll, aber darf. Es gehört für Amery zu den unveräußerlichen Menschenrechten.
Jean Amery war es bitter ernst mit seinem Essay. 2 Jahre nach dem Erscheinen von Hand an sich legen, ließ er den Worten Taten folgen. Am 17. Oktober 1978 mietete sich der Schriftsteller im Salzburger Luxushotel Österreichischer Hof ein. Der 66-Jährige schrieb einige Abschiedsbriefe und einen Entschuldigungsbrief an die Hoteldirektion. Dann schluckte er 50 Schlaftabletten und trat, wie er es in Hand an sich legen genannt hatte, den Weg ins Freie an.
Ich glaube, dass das schwierigste Problem mit diesem amerischen Freitod ist, dass sehr viele Interpreten dieses Freitodes eine direkte Verbindung zwischen dem Konzentrationslager und dann dem Freitod 1978 setzen. Etwas, das natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass diese Lebenserfahrung natürlich eine Rolle gespielt hat, aber darauf das zu reduzieren und sozusagen eine direkte Verbindung herzustellen, ist ein großes Problem, weil es vergisst, dass Amery ja dann dazwischen über 30 Jahre gelebt hat und sehr aktiv gelebt hat und auch durchaus ein eigentlich unglaublich erfolgreiches Leben geführt hat.
Über die Motive von Amerys Freitod kann man nur spekulieren. Die zum Teil üblen Verrisse, die er für seinen kurz zuvor erschienenen Roman Charles Bovary, Landarzt, einstecken musste, haben sicher eine Rolle gespielt. Umso mehr, als Amery an das Erscheinen dieses Romans große Hoffnungen geknüpft hatte. In ihrer Amery-Biografie weist Irene Heidelberger-Leonhardt auch darauf hin, dass eine unglückliche Liebesgeschichte als Freitodmotiv in Frage käme. Eine Ménage à trois zwischen Amery, seiner Frau Maria und einer Amerikanerin namens Mary Cox Kitay.
Es war ein schlecht gehütetes Geheimnis. Natürlich hat es eine Rolle gespielt. Es wird nicht die ausschlaggebende Rolle gewesen sein. Es war mit ein Element, das ihn in eine aussichtslose Lage gebracht hat.
Auch wenn einige von Amerys Texten längst als Klassiker des Essayismus kanonisiert sind, auch wenn Werke wie Jenseits von Schuld und Sühne und Hand an sich legen ins Englische, Französische, Spanische und andere Weltsprachen übersetzt wurden, wirklich durchgesetzt, in dem Sinne, dass sich eine breite Leserschaft für seine Texte interessieren und begeistern würde, wirklich durchgesetzt ist Jean Amery noch nicht. An Robert Menasse, dem enthusiastischen Amery-Leser, kann das nicht liegen.
Ein Text von Jean Amery kann einen Schlusspunkt haben. Die Lektüre von Jean Amery, die Dynamik seines Denkens und die Technik seines Essayismus erlaubt keinen Schlusspunkt.
Amerys Biografin Irene Heidelberger-Leonhardt hebt vor allem die brillante Sprache der amerischen Texte hervor und ihre illusionslose Nüchternheit.
Man kann von ihm lernen, dass man sich nichts vormachen darf, dass man sich immer wieder misstraut, dass man bei keinem Ergebnis stehen bleibt. Man kann denken von ihm lernen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.